Ganz herzlich guten Morgen.
Beginnen möchte ich ein Bibelwort und das möchte ich Ihnen zurufen als Ermutigung. Und das steht in 1. Petrus 5, Vers 10. Dort steht, der Gott, von dem alle Gnade kommt, er hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit auferbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet: Ich bin der Gott, der dich sieht. Das Wissen um einen Gott, der einem sieht, kann jemandem, der mit Gott gar nichts zu tun haben will, einen großen Schrecken einjagen. Ja, kann vielleicht sogar eine Horrorvorstellung sein. Aber für Kinder Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du weißt, dass Jesus in dir wohnt, dann ist dieser Gott, der dich sieht, dir ein wunderbarer Trost, auch in der nicht einfachen Situation von heute. Ja, es kann Grund und darf Grund zur Freude sein, eine herrliche Hoffnung und eine Zuversicht auch in schweren Zeiten. In Zeiten, wo man nicht weiß, wo es weitergeht, wie es weitergeht, der Unsicherheit, vielleicht auch der Krankheit und so weiter. Wir haben einen Gott, der dich sieht. Ich möchte meine Predigt aufbauen in drei verschiedene Punkte. Zuerst möchte ich mit Ihnen eine ausgenutzte Sklavin betrachten. Dann ein entmutigter Prophet. Und schlussendlich ein Getrösteter in der Todeszelle. Ich bin der Gott, der dich sieht. Das ist ein Gottesname, El Roi. Und dieser Gottesname finden wir in 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Bitte nehmen Sie die Bibel hervor, schlagen Sie auf 1. Mose Kapitel 16, und Sie können vielleicht zu Hause dann das in aller Ruhe lesen, das ganze Kapitel 16, aber auch später dann noch das Kapitel 21 ab Vers 8 bis 21. Wir lernen dort diesen Gottesnamen kennen und er sagt Hagar, die Sklavin, sie sagt, über diesen Gott sagt sie, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, da ist eine ausgenutzte Sklavin. Laut einem Bericht von Walk Free Foundation werden im Jahre 2016 waren über 40,3 Millionen Menschen Opfer moderner Sklaverei. Sie werden und wurden zur Arbeit gezwungen, zwangsverheiratet und sexuell ausgebeutet. Allein da schätzt man die Zahl auf 10 Millionen Kinder. Und das im 21. Jahrhundert. Die Bibel berichtet uns auch von einer Sklavin, von einer jungen Frau. Sie heißt Hagar und wir lesen miteinander 1. Mose Kapitel 16, die Verse 1 bis 6. Da lesen wir Abrams Frau, die Sarah, sie blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie, also die Sarah sagt zu Abraham, du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Lande Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, da verachtet sie mich. Ja, wer richtet zwischen dir und mir? Abraham erwiderte, Hier ist eine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Was für eine Tragik! Ein Mädchen, wir wissen nicht wie alt, Sklavin weit weg von zu Hause, in einer fremden Umgebung, fremden Kultur, ihre Lebensumstände alles andere als optimal. Sie wird benutzt, schlecht behandelt und unterdrückt. Und schließlich hält sie das Ganze nicht mehr aus. Sie schmeißt alles hin, packt ihre Sachen, nimmt Reis aus und sie verschwindet. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das für eine Hagar bedeutet haben muss. So weit weg von ihrer Familie, von dem, was sie gewohnt ist. Sie geht weg in eine ungewisse Zukunft, schwanger. Was kommt auf mich zu? Und in dieser Situation, da begegnet ihr der Gott, der sie sieht. Gott sieht ihre Not. Gott sieht ihre Verzweiflung. Gott sieht das Unrecht, das ihr angetan wird. Denn die Sarai hat sie so hart behandelt. Während sie davon geht, da begegnet ihr Gott. Wir können das nachlesen in 1. Mose 16, Vers 7. Und der Engel des Herrn erfand die Hagar in der Wüste. Mitten im Nirgendwo, im Elend, da findet Gott sie. Der Engel des Herrn, er sucht sie, geht ihr nach, findet sie, richtet sie auf, tröstet sie. Und über diesen Engel des Herrn, da finden wir in der Bibel, im Alten Testament, immer wieder verschiedenste Stellen. Der Engel des Herrn, wenn wir den finden im Alten Testament, er kommt nur im Alten Testament vor, ist niemand anders als Gott selber. Es ist eine sogenannte Theophanie, eine Gottesoffenbarung. Gott begegnet dem Menschen. Das sehen wir zum Beispiel bei Abraham in 1. Mose 18. Da begegnet der Engel des Herrn dem Abraham. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Mose 32, Vers 31. Da kämpft der Jakob mit dem Engel des Herrn bei Pniel. Der Engel des Herrn erscheint dem Mose im brennenden Dornbusch. Da kämpft Josua, er geht im Kampf und der Engel des Herrn geht vor ihm her. In Josua 5, Vers 13 und 15. Der Engel des Herrn, er beruft einen Gideon. Er stärkt ihn, ermutigt ihn. Der Engel des Herrn vernichtet auch das assyrische Heer. Über 185.000 in einer Nacht. 2. Könige 19, Vers 35. Dieser Engel des Herrn ist niemand anders als Jesus Christus im Alten Testament offenbart. Es ist eine Offenbarung des Sohnes Gottes vor seiner Menschwerdung. Und dieser Gott, Jesus Christus, er begegnet einer Hagar in ihrer Not. Und diese Hagar muss zu ihm sagen, du bist der Gott, der mich sieht. Ja, Gott, Jesus Christus, er sieht ihre Lebenssituation. Er kennt die Nöte ihres Herzens. Und er weiß um das Unrecht, das ihr angetan wird. Gott sieht. Ihm, dem lebendigen Gott, ist die Hagar nicht egal. Und so fragt der Engel des Herrn, so fragt Gott, so fragt Jesus. Er fragt die Hagar in Vers 8b, oder 8a, Entschuldigung. Er fragt Hagar, Sklavin der Sarai. Also er weiß ganz genau, wie die Lebensumstände sind. Hagar, Sklavin der Sarai. Woher kommst du und wohin gehst du? Ich kann mir dabei gut vorstellen, dass die Hagar sich oft gefragt hat, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du in meinem Elend, in meiner Not? Gott, wo bist du in meinen Fragen, in meinen Verzweiflungen, in meinen Ängsten und Nöten? Gott, wo bist du? Hast du nicht gesehen, was mir angetan wurde? Hast du nicht gesehen, wie man mich gebraucht hat und dann fallen gelassen, benutzt und weggeworfen? In all diesen Fragen, da begegnet ihr der lebendige Gott. Hagar, Sklavin des Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Wenn Gott anfängt, uns Fragen zu stellen, dann wird eine Hagar still. Dann schweigt ein Hiob. Und wenn Gott in unserem Leben anfängt, Fragen zu stellen, durch Lebensumstände, Lebenssituationen, ich hoffe auch, dass dann auch wir stille werden. Gott stellt uns heute so viele Fragen. Halten wir es aus, dass er zu uns reden kann? Wenn Gott anfängt, Fragen zu stellen, dann wird auf einmal deutlich, er ist der Gott, der dich sieht. Ja, er sieht die Nöte der Hagar. Er sieht ihre Ängste, ihre Fragen, ihre Zweifel. Es ist der Gott, von dem schon David sagt im Psalm 139. Da stellt dieser David, er stellt die Frage und er fragt, wir lesen miteinander Psalm 139, die Verse 7 bis 12. Wohin soll ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin sollte ich fliehen, dass du mich, Herr, nicht siehst? Stehe ich zum Himmel hinauf, du bist da. Legte ich mich zu den Toten, du wärst auch da. Ja, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort würdest du mich führen. Deine Hand hielte mich fest. Sagte ich, die Finsternis umschließe mich, das Licht um mich werde wie Nacht. Auch die Finsternis ist nicht finster vor dir, und die Nacht leuchtet vor dir wie der Tag. Die Finsternis wäre das Licht. Gott sieht. Er ist der Gott, der uns sieht. Er sieht aber auch in unser Herz hinein. Er sieht in das Herz dieser Hagar. Denn die Hagar war alles andere als ein Engel. Sie hat ihre Nase ziemlich hoch getragen. Sie war eingebildet, hat auf ihre Chefin runtergeschaut. Ah, ich bin schwanger und die und du und du. Und gerade aus dieser Situation sagt Gott zu ihr, du Hagar, in Vers 9b, Hagar, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Gott führt manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Gott führt uns manchmal in Situationen, wo wir die Logik nicht mehr begreifen können, die mit unseren Empfindungen nicht in Übereinklang stehen, ja, die uns widersinnig und schwer scheinen. Und doch, wir dürfen wissen, er ist der Gott, der mich sieht. Er ist der Gott, der meine Lebensumstände kennt. Und wisst ihr, das Schöne ist, indem sie zurückgeht, hat sie eine gesicherte Zukunft, wird sie umsorgt, auch wenn es nicht einfach ist. Aber einer ist da, es ist der Gott, der sie sieht. Ja, und die Hagar sagt dann, du bist der Gott, der mich sieht. Und mit diesem Trost, mit dieser Sicherheit, mit dieser Gewissheit kann sie auch zurückkehren. Denn sie weiß, der Gott, der mich gesehen hat, dort in der Wüste, er ist jetzt auch da. Er steht mir auch jetzt bei. Dieser Gott, er hat Gedanken des Friedens über mir, wie wir es lesen in Jeremia 29, Vers 11. Dieser Gott, er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, mir eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und im Psalm 9, da lesen wir ab Vers 10,
Da lesen wir Folgendes. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in den Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässest die nicht, die dich, Herr, die dich suchen. Das ist die Hagar. Sie konnte einen Gott kennenlernen, der sie sieht. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Ein entmutigter Prophet. Elia, er war ein großer Prophet der Bibel. Elia war ein Prophet, ein Mann, ich kann es sagen, ein Mann Gottes, der die Bibel bestens kannte. Er wusste, was in der Bibel steht, er war in der Bibel zu Hause. Er war ein Sprachrohr am Herzen Gottes, der zu seinem Volk gesprochen hat. Er erlebte wunderbare Dinge mit dem lebendigen Gott. Er hat sich für Gottes Sache eingesetzt. Er ist einer, der betet. Das Neue Testament sagt über den Elia Folgendes. In Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch, ein Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ein Mann Gottes, einer, der mit dem lebendigen Gott unterwegs ist, einer, der nach Gott fragt, der sich nach Gott sehnt. Aber dieser Mann, er kommt in eine Glaubenskrise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute viele, auch Gläubige, in eine Glaubenskrise kommen. Herr, weswegen, wozu, warum? Dieser Prophet, der Elia, er rutscht in eine Glaubenskrise hinein. Denn der Elia, er muss miterleben, was alles um ihn so herum alles abgeht. Ich weiß von Menschen, die sind zutiefst traurig über dem, was in unserer Welt läuft. Der Elia musste miterleben, wie sein Volk, das eigentlich von Gott aus ersehen war, mit dem lebendigen Gott zu leben, wie dieses Volk sich vom lebendigen Gott abwendet. Da wird der Gottesdienst abgeschafft. Die Anbetungsorte, die werden zerstört. Deren Mitarbeiter vertrieben und umgebracht. Können Sie nachlesen? 1. Könige Kapitel 18 oder auch 19. Schließlich öffnet man einer fremden Religion die Türen. Und es werden 450 Priester des Baalkultes und 400 Priester der Aschera werden hereingebracht. Das Volk ist völlig gottlos, will vom lebendigen Gott nichts mehr wissen. Und all diese Götzendienste, die man damals gefeiert hat, die waren erfüllt von abartigen Opferritualen, sexuelle Perversion, ja bis hin, dass man Säuglinge geopfert hat. Was muss das für einen Elia, dem Mann Gottes gewesen sein? Der die Bibel liebte, der den Gott der Bibel liebte, der das Volk im Auftrag Gottes warnte und er muss das alles mit ansehen. Und dabei warnte Elia immer wieder weist er darauf hin, wir haben einen Gott, der das sieht. Aber er findet kein Gehör. Es findet kein Gesinnungswandel statt. Und Gott redet immer lauter. Zuerst durch den Elia und dann durch die Natur, durch die Umstände. Gott verschließt den Himmel für 3,5 Jahre, regnet es nicht mehr in Israel und Umgebung. 3,5 Jahre, bei uns hat es jetzt ungefähr 45 Tage nicht mehr geregnet. Aber 3,5 Jahre, könnt ihr euch das vorstellen? Das Getreide vertrocknet, die Bäche sind wasserleer. Eine Hungersnot kommt über das Land Und dennoch findet keine Umkehr zum lebendigen Gott statt. Kein Fragen nach Gott. Und selbst als der Elia dann das ganze Volk versammelt, als Gott Feuer vom Himmel regnen lässt, in 1. Könige 18, Abvers 38, da lesen wir, wie der Elia sie alle versammelt hat, einen Altar für den lebendigen Gott aufgebaut. Und wie der Herr dann sich offenbart im Feuer. Und da lesen wir 1. Könige 18, Abvers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und er leckte das Wasser auf im Graben. Da geht ein riesengroßes Raunen durch das ganze Volk. In Vers 39, als das ganze Volk sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber das war nur ein Lippenbekenntnis. Das Volk hat keine Buße getan, denn es waren keine Werke der Buße vorhanden. Der Lebensstil wurde nicht geändert. Zum Gott der Bibel ist man nicht zurückgekehrt. Und über all diese Situation resigniert ein Prophet Elia. Er bricht zusammen. Er kann nicht mehr weiter. Er kommt an seine Grenzen. Und so läuft er um sein Leben aus lauter Angst. Am liebsten möchte er sterben. Und das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 19, ab Vers 3. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück. Und er ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Menschen, die entmutigt sind, sie ziehen sich oft zurück. Die wollen niemanden um sich haben, aber es wird nicht besser. Er lässt seinen Diener zurück, er geht eine Tagesreise in die Wüste hinein und dann setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und er wünscht sich zu sterben. Und dann sagt er, jetzt ist es genug, Jahwe, nimm mein Leben von mir, denn ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legt er sich hin und er schläft unter dem einsamen Ginsterstrauch. Der Elia war an seine Grenzen gekommen. Ja, auch Kinder Gottes können an ihre Grenzen kommen. Auch Kinder Gottes können nicht mehr weitersehen. Auch Kinder Gottes können niedergeschlagen sein, traurig, entmutigt. Aber wisst ihr, wir haben einen Gott, der das sieht. Dieser Gott erkennt das brennende Herz seines Dieners. Er weiß um seine Liebe zu ihm, dem Ewigen. Er kennt den Eifer seines Mitarbeiters. Er weiß auch, dass wir nur Menschen sind. Nur begrenzt belastbar. Dass wir sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Einer schneller, der andere weniger schnell. Einer trägt mehr, der andere weniger. Einer hat mehr Angst, der andere weniger. Aber wir haben alle Angst, denn wir sind alles Geschöpfe. Wir sind alle das, was es heißt im Psalm 103, Vers 4. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir aus Staub gebildet sind. Er weiß. Er sieht. Er ist der Gott, der uns sieht, der dich sieht, in deiner Situation, in deinen Lebensumständen. Und weil er der Gott ist, der uns sieht, kommt er und stärkt den Elia. Etwas Wunderbares passiert. Elia liegt so unter dem Ginsterbusch. Er kann nicht mehr weiter, ist an seine Grenzen gestoßen. Und da lesen wir in 1. Könige 19, Abvers 5. 1. Könige 19, Abvers 5. Da kommt so ganz vorsichtig, noch ganz unbekannt,
lesen wir von einem Engel, der kommt. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Also noch ganz verhüllt, wie so ein Schattengebilde, kommt ein Engel, er ermutigt den Elia, steh auf und iss. Und dann wird es noch etwas präzisiert, nämlich in Vers 7 heißt es, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Das heißt, der Gott, der dich sieht, Jesus Christus im Alten Testament, er begegnet seinem entmutigten Knecht, Propheten Elia. Er rührt ihn an, er stärkt ihn, er ermutigt ihn, er baut ihn wieder auf und dann nimmt er ihn bei der Hand und er sagt zu ihm, geh zu dem Berg Horeb. Und dann macht sich dieser Elia auf den Weg. Und wir lesen in 1. Könige 19, ab Vers 8. Und er stand auf, aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Und dann kommt Elia, seine ganze Not, sein ganzes Elend, sein ganzes Herz, seine ganze Enttäuschung, alles das kommt raus. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und diesem Gott erzählt er sein ganzes Elend. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt trachten sie auch mir noch nach dem Leben. Der Gott, der dich sieht, erkennt den Elia durch und durch. Er sieht dessen Lebensumstände. Er sieht seine nicht einfache Situation. Er sieht seine Enttäuschung, Resignation. Und dann kommt der lebendige Gott ihm entgegen. Und Gott fängt wieder an zu reden. Er redet mit seinem Knecht, mit seinen Propheten. Und dann lesen wir in Vers 11 bis 12 von Kapitel 19, 1. Könige. Komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Komm in meine Gegenwart. Sind wir bereit, in dieser heutigen Zeit in die Gegenwart Gottes zu treten, vor ihm zu stehen, zu fragen, Herr, was willst du? Sind wir enttäuscht, niedergeschlagen? Können wir nicht mehr weiter? Sind wir an unsere Grenzen gestoßen? Dann kommt der lebendige Gott, der Gott, der dich sieht. Und er nimmt dich an der Hand und er sagt, komm heraus, komm aus deiner Höhle, aus deinem Loch heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr, er ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging von dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Da kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Gott redet heute. Er redet im Sturmwind. Er redet im Erdbeben, er redet durchs Feuer. Und plötzlich ist es still, damit wir stille werden. In 1. Könige 19, da heißt es, und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Gott, der dich sieht, er redet jetzt und Elia erhört. Elia darf wieder beim lebendigen Gott in diese Stille, vielleicht auch diese Stille, die dich ganz persönlich betroffen hat, darfst du wieder ganz neu zur Ruhe kommen. Gott redet. Lässest du auch diese Ruhe zu? Vor einigen Tagen hatte ich ein Telefongespräch. Da fragte mich jemand, hat Gott mich noch lieb? Bin ich nicht aus seiner Gnade gefallen? In mir ist eine große Unruhe. Wie kann ich zur Ruhe kommen? Ich fragte dann diese Person: Erzählen Sie mir doch, was Sie heute in Ihrer stillen Zeit in Ihrer Bibel gelesen haben. Am anderen Ende der Leitung war Schweigen. Dann habe ich gefragt: Ja, aber sicher können Sie mir erzählen, was Sie gestern mit dem Herrn Jesus in seinem Wort erlebt haben. Wieder war Schweigen am anderen Ende der Telefonleitung. Und da habe ich gesagt: Aber Sie können mir sicher sagen, was Sie vorgestern und vorvorgestern und vor einer Woche gelesen haben. Und auch hier wieder musste die Person sagen: Auch vor einer Woche habe ich die Bibel nicht gelesen. Und da sind wir erstaunt, wenn wir innerlich so unruhig sind. Sind wir erstaunt, wenn wir nicht mehr froh werden über dem, was Gott uns sagt in seinem Wort. Der Gott, der uns sieht, er will uns gerne helfen. Der Gott, der uns sieht, er will uns gerne beistehen. Der Gott, der uns sieht, er will uns gerne stärken und ermutigen. Aber er kann es nur, wenn auch wir uns ermutigen lassen. Und zwar aufgrund des Wortes Gottes. Der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern, in Johannes 5, Vers 39, sagt der Herr Jesus: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben. Und sie, das heißt die Schrift, Altes und Neues Testament, ist die von mir zeugt. Nur wenn ich Gott suche in seinem Wort, da finde ich eine Antwort. Nur wenn ich stille werde im Gebet und in der Bibel, dann kann Gott zu mir helfen, kann er mir auch reden zu mir. Stärkung, Trost, Ermutigung, Sicherheit, Freude, Zuversicht, all das finde ich nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und sonst nirgends. Heute hat uns Gott stille werden lassen. Lese ich jetzt umso mehr in der Bibel oder bin ich nur noch am Fernsehen schauen? Ist die Bibel wirklich mein tägliches Brot? Wir schmieren uns jeden Morgen das Frühstück. Eine, zwei Brotscheiben, essen Mittag und nochmal Abendbrot. Mindestens dreimal im Tag. Und dieser Anrufer muss mir sagen: Nein, ich habe gestern, vorgestern, vorvorgestern die ganze Woche nie die Bibel in der Hand gehabt. Nur dann, wenn ich den Gott, der mich sieht, ihm alle meine Sorgen, meine Ängste, meine Fragen, meine Zweifel bringen im Gebet, nur dann, wenn ich mich orientiere am Wort Gottes, kann ich auch innerlich gestärkt werden, kann ich zur Stille kommen. Elia, er wurde von Gott in die Stille geführt und dort begegnet ihm der lebendige Gott ganz neu. Er stärkte ihn, er ermutigte ihn, er rüstete ihn aus für eine ganz neue Aufgabe. Und es war keine leichte Aufgabe, denn er musste nach Syrien gehen und dort jemanden salben, der später dann das Gericht an Israel vollzog. Wenn Gott uns in die Stille führt, lassen wir es zu. Nutzen wir die Gelegenheit, dass Gott zu uns reden kann, um uns neu zu stärken, neu zu ermutigen und uns für neue Aufgaben zu befähigen. Möge der Herr hierzu Ihnen Gnade schenken, aber auch mir ganz persönlich. Wir haben einen Gott, der das sieht. Und so kommen wir zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. Da ist ein Getrösteter in der Todeszelle. Vielleicht haben Sie das auch schon gelesen, Geschichten von Todeskandidaten, die 10, 20, ja sogar noch mehr Jahre in der Todeszelle zubringen mussten und sie waren unschuldig. Gerade letztens habe ich wieder so einen Bericht gelesen und das erschüttert einem doch das Herz. Ich weiß von einem, der saß auch in der Todeszelle, unschuldig, in einer schwer zugänglichen Haftanstalt, als Verbrecher dem Tode preisgegeben. Jeden Tag wartet er auf seine Hinrichtung. Es ist das Jahr 62, Herbst 62 in Rom. Der Inhaftierte, der Apostel Paulus,
Er, Diener, Bote Gottes, Beauftragter im Auftrag des Evangeliums, Botschaft an Jesu Christi statt. Er ist im Gefängnis. Sein Verbrechen ist nicht irgendetwas, sein Verbrechen, das ihm angelastet wird. Er hat die frohe Botschaft des Evangeliums den Menschen gebracht. Er hat Menschen Jesus Christus groß gemacht. Er hat Menschen mit dem Evangelium in Berührung gebracht. Menschen wurden frei, Menschen wurden froh. Menschen wurden von Sklaverei der Sünde frei gemacht. Und für das wird er angeklagt, für das ist er inhaftiert. Paulus hat gesagt im Römerbrief, im 1. Korinther 1, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist die Kraft Gottes für einen jeden, der da glaubt. Und diese Kraft Gottes hatte der Paulus erlebt, hat erfahren, wie Menschen aus der Sklaverei der Sünde frei wurden. Hat erlebt, wie Leben wieder ganz neu einen Sinn bekam. Und dieser Paulus, er sitzt jetzt im Gefängnis. Dieses Gefängnis war sehr schwer aufzufinden. Woher weiß ich das? Sein Freund, der Onesiphorus, er wollte ihn besuchen. Und er musste lange suchen, bis er ihn gefunden hatte. Da gab es noch keine Register, keinen Computer. Niemand hat gewusst, wo ist der Paulus wirklich inhaftiert, in welchem Gefängnis, in welcher Zelle. Und so schreibt der Apostel Paulus selber in 2. Timotheus 1,17, schreibt er über den Onesiphorus, dass dieser Onesiphorus, als er nach Rom kam, heißt es, da suchte er mich so lange, bis er mich gefunden hatte. Was für eine Liebe, was für eine Verbundenheit. Da ist ein Onesiphorus dem Paulus verbunden und er scheut keine Mühe, er geht dem nach, dem Paulus, er sucht ihn und er findet ihn. Aber das zeigt auch, dass dieses Gefängnis nicht bekannt war, wo der Paulus war, in welcher Kerkerzelle und so weiter. Und als er ihn dann findet, da ist er nicht irgendwie in einem Hotel, wo man jeden Tag zwei verschiedene Menüs auswählen kann. Nein, er ist wie ein Schwerverbrecher, ist er mit Ketten gebunden. Können Sie nachlesen, 2. Timotheus 1,16, mit Ketten gebunden. Und es waren schwere Ketten, wenn Sie mal diese Ketten der Sklaverei gesehen haben, das sind schwere Ketten, die schneiden einen ins Fleisch, ob er an Händen und Füßen gebunden war, weiß ich nicht. Und interessant, dieser Onesiphorus, er schämt sich nicht seiner Ketten. Und dabei muss dieser Kerker kalt und feucht gewesen sein, ein Loch von anderen schon gebraucht. Denn er schreibt dem Timotheus, du Timotheus, wenn du kommst, dann bringe mir den Mantel mit, den ich bei Karpus in Troas liegen gelassen habe. Das zeigt auch, dieser Paulus hatte kalt. Und wenn es heiß, wenn es kalt ist, feucht, was bedingt das? Rheumatismus, Paulus schon geschlagen, er wurde zutiefst wurde der im Dienste des Herrn. Lesen Sie mal 2. Korinther Kapitel 11. All diese Nöte, gesteinigt, gepeitscht, mit Ruten geschlagen, auf der Flucht, Schiffbruch erlitten und jetzt in diesem kalten, feuchten Loch. Und deswegen sagt er dem Timotheus, bring mir den Mantel mit. 2. Timotheus 4, Vers 13. Und da kommt noch mehr dazu. Seine Freunde, die haben ihn alle verlassen. Dieser Paulus, dieser Mann Gottes, dieser Diener Gottes, dieser Knecht des Ewigen. Er muss sagen, 2. Timotheus 4, Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Alle verließen mich. Wenn ein Mann Gottes für den Herrn alles gibt, Gesundheit, Geld, Zeit, Kraft opfert, alles im Dienste für den Herrn, im Dienste der Gemeinde, für die einzelnen Menschen, für diese ringt und kämpft und dann erleben muss, dass sich seine Freunde von ihm zurückziehen. Was ist das für eine Enttäuschung? Was ist das für eine Niedergeschlagenheit? Was ist das für ein Elend? Ja, Paulus muss sogar sagen, dass sich ganze Gegenden von ihm abgewandt haben. In 2. Timotheus 1,15 sagt er, wie du weißt, haben sich alle in der Provinz Asia von mir abgewandt. Paulus alleine in einem kalten, dunklen Loch, mit Ketten gefesselt, den Tod vor Augen. Denn er schreibt, in 2. Timotheus 4, Vers 6 schreibt er, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruches ist nahe. Paulus, er ist alt geworden. Paulus, er ist einsam und Paulus ist allein. Allein mit seinen Gedanken, allein mit seinen Schmerzen, allein mit seinen aufwühlenden Fragen, Herr, warum, wozu, weshalb? Aber wisst ihr, das Schöne ist, der Paulus weiß, der Gott, der mich sieht, er sieht auch in mein Gefängnis, er sieht auch in meine Fragen, er sieht auch in mein Elend, der Gott, der mich sieht. Dann in 2. Timotheus 4, Vers 17, da schreibt dieser Paulus, der in diesem Gefängnis war, schreibt er Folgendes. Der Herr aber, er stand mir bei und er stärkte mich. Der Apostel Paulus darf das erfahren, was er ungefähr 10 Jahre vorher geschrieben hat, an genau die Gemeinde in Rom, in dessen Stadt er jetzt inhaftiert ist und in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet. Der Herr, er stärkte mich. Und ich kann mir gut vorstellen, der Apostel Paulus, er war weiterhin mit der Bibel unterwegs. Denn er schreibt nicht nur, bringe mir den Mantel, sondern er schreibt auch und die Pergamente. Bringe mir das Wort Gottes. Bringe mir die Bibel, bringe mir das, woraus ich Trost schöpfen darf, was mir Ermutigung ist, Kraft spendet. Und so kann er sagen, der Gott, der mich sieht, der Herr, er stand mir bei und er stärkte mich. Und er hat, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 10 Jahre vorher hat er einen Brief geschrieben, einen Brief an die Christen in Rom. Und in diesem Brief schreibt er etwas, dass er jetzt jeden Tag erfahren und erleben darf. Wir wollen das miteinander lesen. Bitte schlagen Sie die Bibel auf in Römer 8, ab Vers 31. Und auch für Sie darf es ein Trost sein, eine Zuversicht sein, eine Stärkung sein in der Situation, wo Sie sich befinden. Der Gott, der Sie sieht, er weiß um Ihre Situation. Und dieser Gott, der Sie sieht, er sagt Ihnen auch, was Paulus geschrieben hat, den Gläubigen in Rom und was er jetzt ganz persönlich auch erfahren darf in seinem Leben. Römer 8, 31 und folgende. Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er dann noch irgendetwas uns vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Klar, er ist im Gefängnis, in der Todeszelle. Er weiß, er wird bald sein Leben lassen. Hinter all dem steht der Kaiser Nero. Und da kann Paulus sagen in dieser Situation, wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes noch anzuklagen? Denn Gott selbst erklärt sie für gerecht. Das ist auch der Freispruch für einen Paulus. Irdisch gesehen unschuldig hingerichtet, aber vom lebendigen Gott gekrönt. Wer wird dann noch sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch viel mehr. Er ist auferweckt und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns dort ein. Paulus weiß, auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich körperlich geschunden bin, mit Ketten angefesselt, ich weiß, einer tritt für mich ein und dieser heißt Jesus Christus. Er ist der Engel des Herrn, er ist der, der einer Hagar erschien, der einem Elia hilft und der auch einem Paulus im Gefängnis beistand und der auch Ihnen ganz persönlich in Ihrer Notsituation beistehen wird. Dann sagt Paulus, was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, vielleicht das Schwert des Henkers. Paulus hat es erfahren, er wurde geköpft. Das Schwert des Henkers? Ja, er sagt, es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir dem Tode mit dem Tode bedroht. Ja, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber er weiß, aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in allen diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, andere Übersetzungen sagen, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus, er weiß, wir haben einen Gott, der das sieht. Er sah eine Hagar in ihrer Not. Er sah einen Elia in seiner Enttäuschung. Und er sieht einen Paulus am Ende seines Lebens. Und er sieht auch sie, dich, in deiner Lebenssituation. Er ist ein Gott, der da sieht. Und deswegen möchte ich Sie einladen, dass Sie noch viel mehr Ihr Vertrauen auf diesen Gott setzen. Egal was kommt. Die Bibel sagt uns Folgendes. In Hebräer 10, Vers 35. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es lohnt sich, Jesus Christus zu vertrauen. Es lohnt sich, auf ihn zu bauen. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und so möchte ich abschließend lesen einige Verse aus Psalm 71. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals beschämt werden. In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn mein Fels und meine Burg bist du. Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht, von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich gestützt, von Mutterschoße an, von Mutterleibe hast du mich entbunden, dir gilt stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Wunder, du aber bist meine Zuflucht. Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Ja, verwirf mich nicht zu der Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft, verlass mich nicht. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Nehmen Sie das mit in diese Woche. Der Herr Jesus segne Sie tief und reich. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du ein Gott bist, der das sieht. Du siehst die Not einer Hagar. Du siehst die Enttäuschung eines Elia. Du siehst die letzte Wegstrecke eines Apostels Paulus und du siehst auch unsere Lebenssituation, in der wir drinstehen. Du bist der Gott, der uns sieht. Und wir dürfen wissen, dass du bei uns bist. Du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Herr Jesus, danke dafür, dass wir das wissen dürfen. Du bist da. Ja, du wohnst in unseren Herzen durch die Wiedergeburt, durch deinen Heiligen Geist. Und so dürfen wir jeden Tag mit dir rechnen. Herr Jesus, du bist der, der uns hält, der uns trägt, der uns durchbringt, der uns tröstet, der uns umgibt und der uns schlussendlich auch einmal heimbringt zu denen der Ewigkeit. Und so lass uns deine Hilfe, deinen Trost, den Zuspruch deines Heiligen Geistes, die Kraft deines Wortes täglich erfahren. Das erflehen wir von dir. Und Herr Jesus, komm du bald, denn wir lieben, ja, wir warten dein Erscheinen. Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Amen. Seien Sie herzlich Gott befohlen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.